Guten Morgen, HDH. Ich freue mich, dass ihr hier seid, hier in St. Theresia live. Ich freue mich auch über jeden, der in der Kamera zugeschaltet ist und unseren YouTube-Livestream mit anschaut. Ich heiße Thorsten und ich freue mich total darüber, heute für euch predigen zu dürfen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich meine Meinung zu Dingen immer sehr offensiv zum Besten gebe. Wer mit mir zum Beispiel Stammtisch gemacht hat oder in einer Hausgruppe war, der weiß, dass ich eigentlich nicht so wirklich sprachlos werde bei Dingen. Aber diese Woche ist mir ein Thema über den Weg gelaufen, wo ich echt dachte, wow, das macht mich sprachlos. Und der eine oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben. Ich benutze eigentlich nicht mehr viele soziale Medien, aber ich bin ab und zu auf Twitter, um tatsächlich ein bisschen was über das aktuelle Weltgeschehen mitzubekommen. Und in den letzten Wochen hat ja ein Thema da sehr stark getrendet. Und das war der Hashtag Kirchenaustritt. Und da ging es um vertuschte Missbrauchsfälle im Erzbistum Köln. Und das hat mich aus verschiedenen Gründen wirklich bewegt. Und ich habe euch mal ein paar Aussagen mitgebracht, die ich da gelesen habe. Unter anderem, Kirchenaustritt jetzt. Ich habe so satt, wenn ich schon diesen verlogenen Pfaffen im Bild sehe. Ihr habt mich verloren. Die Scheinheiligkeit der Kirche ist kaum zu übertreffen. Es geht um Geld, um Macht, um Manipulation. Und es ist schon ein starkes Stück, wenn man sowas liest, ne? Und mich hat es aus verschiedenen Gründen wirklich sprachlos gemacht. Zum einen natürlich aufgrund der Sache. Es ist total schrecklich, was da passiert ist. Und ich verstehe auch nicht, warum die Kirche sich an der Stelle damit so schwer tut. Aber das soll an der Stelle jetzt gar nicht so der Hauptfokus sein, über den ich sprechen möchte. Und was mich auch sprachlos macht, ist, wie ich wahrnehme, dass diese Menschen die Institution Kirche wahrnehmen. Die nehmen sie nicht so wahr wie ich. Wenn ich über Kirche denke, dann denke ich an einen Ort der Anbetung, des Zusammenkommens, des Trostes. Und ich will Ihnen antworten, Kirche ist doch anders. Aber dann kommt der zweite Grund meiner Sprachlosigkeit ins Spiel. Und zwar bin ich ja reflektiert genug, dass die Menschen da nicht exklusiv über die katholische Kirche sprechen. Ja? Ich bin mir sicher, wenn auch aufgrund von anderen Aufhängern, würden die im Zweifelsfall auch so über evangelische Kirchen sprechen. Sie würden so vielleicht auch über Freikirchen sprechen. Und wenn ich in meinem Kopf schon bei Freikirchen angekommen bin, dann ist es gar nicht mehr so weit zu HDH. Dann stelle ich mir schon noch die Frage, würden die Leute vielleicht HDH so wahrnehmen? Und in HDH gibt es ja Leute wie mich. Und da frage ich mich, würden die Leute vielleicht mich auch teilweise als scheinheilig wahrnehmen? Und ich wollte euch fragen, ob ihr diese Gedanken auch kennt. Beobachtest du Dinge in der Christenheit, in irgendeiner Gemeinde, in deiner Gemeinde, vielleicht an dir selbst, die dir dann doch eher scheinheilig erscheinen? Fragst du dich, welchen Eindruck Menschen über Jesus gewinnen, wenn sie dein Leben ansehen? Und fragst du dich ebenso wie ich, welchen Beitrag du dazu leisten kannst, dass Menschen auf Twitter, aber nicht nur da, nein, auch in deinem sozialen Umfeld, auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Nachbarschaft, dass die Christen nicht als eine Bande von Scheinheiligen ansehen, wenn sie dein Leben angucken? Und da möchte ich heute mit euch drüber sprechen. Und ich bin so froh darüber, dass Scheinheiligkeit jetzt kein exklusives Problem des 21. Jahrhunderts war. Jesus war damit auch konfrontiert. Das ist was, was durchaus ein bisschen in der Geschichte zurückreicht. Und seine Beobachtungen zum Thema Scheinheiligkeit haben tatsächlich dazu geführt, dass er ein Wunder getan hat, wie er kein zweites dieser Art in seinem Wirken getan hat. Und zwar ein Strafwunder. Das heißt, ich will mir heute zusammen ein Strafwunder angucken. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal seit langer Zeit in einem Gottesdienst hier vor Ort oder vielleicht guckst du auch im Stream mit, weil irgendjemand gesagt hat von deinen Freunden, von deinen Nachbarn, von deinen Bekannten, hey, zieh dir doch mal unsere Gemeinde rein und du bist zum ersten Mal seit langer Zeit dabei. Und vielleicht ist genau das, dass du Scheinheiligkeit in der Christenheit beobachtest, das, was dich davon abhält, dich mit diesem Jesus zu beschäftigen. Und ich möchte dir heute eine andere Perspektive darauf vermitteln. Ich möchte dir heute eine andere Perspektive auf Jesus zeigen, der mit Scheinheiligkeit auch ein Problem hatte. Und was mir an der Stelle jetzt total wichtig ist für euch alle, egal ob ihr zum ersten Mal dabei seid oder ob ihr länger in der Gemeinde dabei seid, in unserer Predigtreihe Himmel auf Erden schauen wir darauf, wie Jesus den Himmel auf die Erde bringt. Und wir schauen darauf, was das Ganze mit dir zu tun hat, und was es auch mit mir zu tun hat. Und wenn Himmel und Erde zusammentreffen, kann dabei natürlich Reibung entstehen. Und vielleicht verspürst du heute auch die Reibung in meinen Worten, in deinem eigenen Leben, in deiner eigenen Seele. Und an der Stelle möchte ich einfach herausfordern oder dir zusprechen, dass Jesus dich nicht überfordern wird heute. Ich möchte herausfordern, zuzuhören und es auf dich wirken zu lassen. Ich glaube nicht, dass Jesus dich überfordern wird. Er wird dich vielleicht fordern, aber Jesus wird dich nicht überfordern. Und wie Anderle bereits in der Einführungspredigt zu dieser Predigtreihe sagte, überall, wo Jesus war, entstanden Himmelsflecken. Wurden Menschen frei und ist neues Leben entstanden. Und das ist das, was ich mir heute wünsche in deinem Leben, dass auch in deinem Leben heute neues Leben entsteht, aufgrund dessen, was ich dir heute zu sagen habe. Also, ich habe euch gesagt, wir gucken uns den Strafwunder an, dann lass uns doch mal in diese Bibelstelle eintauchen. Und zwar steht die im Markus-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 12 bis 24. Und wir fangen Vers 12 an, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Und hier steht geschrieben, als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Und ich habe euch hier einen Feigenbaum mal mitgebracht. So ein Feigenbaum ungefähr ist Jesus über den Weg gelaufen. Steht tatsächlich in Israel, original, habe ich mich vergewissert, dass der genauso auch dort hätte gestanden können, als Jesus dort vorbeikam. Und wenn ihr euch den anschaut, sieht er aus wie ein ganz normaler Feigenbaum. Ja? Ihr seht, hier hat hier ein schönes Blätterdach und von Weitem denkt man, ja, guter, gesunder Feigenbaum. Allerdings handelt es sich bei dem Feigenbaum in unserer Geschichte um keinen normalen Feigenbaum. Denn, wir lesen weiter, Jesus ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren. Doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger. Und immer, wenn ich diese Stelle so lese, denke ich mir, die ist irgendwie strange, oder? Wenn man sich so hört und Jesus verflucht diesen Feigenbaum, ist es sowas, was irgendwie komplett unintuitiv ist. Und hier steht ja sogar noch geschrieben, der Baum hatte keine Früchte und es war noch nicht die Zeit der Feigen. Also frage ich mich, warum verflucht Jesus eigentlich diesen Feigenbaum? Und das Problem, was wir haben, ist, dass wir nicht so gut in Botanik von Israel sind und wahrscheinlich gar nicht so ein hohes Wissen über Feigenbäume im Durchschnitt haben. Und deswegen möchte ich mit euch nochmal anschauen, was genau es eigentlich mit der Fruchtfolge des Feigenbaums auf sich hat. Die ist nämlich ganz wichtig hier für unsere Geschichte. Und was ich euch hier mitgebracht habe, sind zwei Bilder. Ihr seht links einen Feigenbaum mit altem Holz. Ihr seht das alte Holz so braun und oben drüber wachsen neue Triebe, das ist so grün. Seht ihr auf dem linken Bild, ja? Und ihr seht, dass an diesem alten Holz Feigenbaumfrüchte, also Feigen, wachsen, ja? Und auf dem rechten Bild seht ihr auch Feigen. Aber wie ihr sehen könnt, wachsen die nicht an dem braunen Holz, an dem alten Holz, sondern an den neuen Trieben. Und das ist was, was wir in dieser Geschichte verstehen müssen. Denn diese linken Feigen sind Frühfeigen. Die wachsen im Frühjahr am alten Holz. Auf der rechten Seite sind Spätfeigen. Die wachsen später, nämlich erst im Herbst. Und das sind tatsächlich die Feigen, die wir auch im Supermarkt dann kaufen können. Und die linken Feigen sind jetzt kein großes Problem. Die kann man schon essen. Aber es ist so ein bisschen so, nimmst du ein Aldi-Steak oder kaufst du ein Angus-Beef-Steak? Ja? Also mal um den Vergleich zu wahren. Das heißt, man kann die schon essen, aber die sind nicht so lecker. Und wenn Jesus dann hier an dieser Stelle sagt, es war noch nicht die Zeit der Feigen, dann bedeutet es war noch nicht die Zeit der Spätfeigen, der Feigen, die man typischerweise geerntet und gegessen hat. Aber wenn ein Baum Blätter hat, dann hat er auch schon Frühfeigen und die kann man durchaus essen. Das heißt, wenn man wirklich Hunger hat, dann kann man zu diesen Feigen gehen, kann sie essen und Jesus hat genau das erwartet. Er wollte dort Frühfeigen sehen und wollte diese essen. Und die Frage, die aber natürlich jetzt nach diesem kurzen biologischen Exkurs noch nicht beantwortet ist, ist die Frage nach dem Warum. Ja, warum wirkt Jesus ein Strafwunder gegenüber diesem scheinfruchtbaren Baum? Denn der Baum sah von Weitem gesund aus, ihr hattet ihn davor gesehen, hatte aber tatsächlich keine Früchte. Das heißt, er war scheinfruchtbar. Okay? Und die Frage ist, was war jetzt Jesus' Problem mit diesem Baum? Und ich finde nämlich, wenn man sich Geschichten über Jesus in der Bibel anguckt, dann ist er ja eigentlich gar nicht so, wie man an dieser Stelle vermuten würde. Er ist nicht jähzornig, er ist nicht impulsiv, sondern ist eigentlich immer sehr bedacht. Das heißt, an der Stelle ist es sehr unwahrscheinlich, dass Jesus hier hangry war und sich dachte, dem Baum, dem wische ich jetzt was aus. Okay? Sehr unwahrscheinlich, wenn man sich den Rest von Jesus in der Bibel anschaut. Und deswegen möchte ich an der Stelle kurz die biologische Ebene verlassen und auf eine geistliche Ebene gehen. Denn Feigenbäume waren zu dieser Zeit nicht nur eine Pflanze, sondern auch gleichzeitig ein Symbol. Und zwar ein Symbol für das Volk Gottes. Ja? Israel, aber genauso für uns heute. Wir können so sagen, dass ein Feigenbaum auch ein Bild ein Stück weit für uns als ADH heute ist, als Volk Gottes. Und was hat Jesus denn an den Volk Gottes oder am Teil der Volk Gottes so sehr geärgert, dass er symbolisch diesen Feigenbaum durch ein Strafwunder für immer unfruchtbar gemacht hat? Das ist die große Frage hier und das wollen wir uns jetzt weiter anschauen, wenn wir die Bibelstelle weiterlesen. Und es ist, ich kann es vorwegnehmen, auch Scheinfruchtbarkeit oder ein anderes Wort für Scheinfruchtbarkeit, Scheinheiligkeit. Schauen wir uns mal den Rest der Geschichte an, Verse 15 bis 17. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagt er ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Hier ist also das Verhalten der Israeliten, das Jesus so sehr betroffen gemacht hat. Geld wechseln und Tauben verkaufen. Klingt jetzt auf den ersten Blick eigentlich auch gar nicht so krass, ne? Wenn man sich überlegt, ja okay, Geld wechseln passiert ja überall und Tiere verkaufen, ja, das ist jetzt auch nicht so was Schlimmes. Das heißt, auch hier muss mehr dahinter stecken. Und ich möchte euch mitten hineinnehmen in Gedanken, die Jesus in diesem Moment gedacht haben könnte und die euch offenbaren soll, welche kalte Religiosität in diesem Tempel vorgeherrscht hat und was dahinter steckt zwischen Geld wechseln und Tauben verkaufen. Und ich habe mir so einen kleinen inneren Monolog von Jesus ausgedacht, den ich mit euch gern teilen möchte. Vater, wie konnte das passieren? Hier sind die Geldwechsler. Sie gehen einer so wichtigen Aufgabe im Tempel nach. Sie ermöglichen durch ihren Dienst Juden aus aller Herren Länder Geld zu wechseln, um die Tempelsteuer zu entrichten. Was für ein heiliges Privileg. Aber warum setzen sie Wucherwechselkurse fest, um ihre Glaubensgeschwister auszunehmen und sich an ihnen zu bereichern? Und dort drüben die Taubenverkäufer. Menschen ohne viel Reichtum kommen zu ihnen mit gesunden Opfertieren, aber sie legen deine Gebote so streng aus, dass sie die Tiere der Armen nicht für gut genug erklären und ihnen das letzte Geld aus der Tasche ziehen, indem sie ihnen ihre eigenen Tiere verkaufen. Sie denken, sie tun deinen Willen und halten sich doch nicht an dein Gesetz. Denn in Wahrheit kennen sie dein Herz nicht. Sie halten sich für heilig, aber sie sind es nicht. Und dann bricht sich Jesus gesamter Unmut gegenüber herzloser Religion Bahn. Er räumt den Tempel so richtig auf und weil er Jesus ist, geigt er den Menschen mit einer richtig krassen alttestamentlichen Breitseite die Meinung und sagt, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Ihr seht, das Verhalten der Menschen im Tempel war Jesus zutiefst zuwider. Scheinheiligkeit war Jesus zutiefst zuwider. Und auch der Feigenbaum muss dann wie angekündigt leiden. Nach dem Aufruhr im Tempel kommen Jesus und seine Jünger wieder an dem Feigenbaum vorbei und dann sehen sie ihn bis zu den Wurzeln verdorrt. Für die Biologen unter euch ist kein Feigenbaum mehr, aber war schwer ein Bild zu finden. Aber ihr seht für den Effekt, so stand er dann in der Landschaft, vorher prächtig und jetzt verdorrt. Das Strafwunder war vollzogen und gleichzeitig war es ein Zeichen dafür, was Scheinheiligkeit bewirkt. Religion wird zu einem bloßen Akt der Symbolik und verliert das Herz Gottes und den Charakter Gottes aus den Augen. Dadurch verliert sie an Bedeutung und ist nur noch eine leere Hülle. Das war so zur Zeit von Jesus und das ist auch heute nicht anders. Und das sorgt dafür, dass Menschen auf Twitter, aber auch anderswo sich berechtigterweise die Frage stellen, warum ist es nachfolgenswert? Warum sollte ich mich so einer Religion anschließen, wenn die Leute scheinheilig sind? Aber wisst ihr, warum ich Jesus liebe? Weil er uns hier an der Stelle nicht stehen lässt. Er nimmt uns an die Hand und zeigt uns eine Alternative zu genau dieser Religion auf, die ich euch eben beschrieben habe. Und die ist so viel erstrebenswerter. Und lasst uns mal anschauen, was nach dem Strafwunder passiert, was Jesus zuspricht uns im Gegensatz zur Scheinheiligkeit. Petrus sieht den verdorrten Feigenbaum und ruft, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortet, hab Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebt dich empor und stürzt dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und ich bin ganz ehrlich, an der Stelle dachte ich zuerst, dass die zwei komplett aneinander vorbeireden, weil Petrus sagt was zu dem Baum und dann fängt Jesus auf einmal an mit Bergen, die sich ins Meer stürzen, mit Gebet und mit ganz vielen anderen Sachen. Und ich dachte mir so, hä, was ist denn da los? Brauchen die irgendwie Ehetherapie oder sowas? Also wirklich, ich dachte mir, hä, was geht bei denen? Und die Auflösung ist tatsächlich ganz spannend, weil wenn man dann so in den Text ein bisschen mehr reinguckt und sich das vor Augen führt, dass Jesus dort eine Antwort macht auf Petrus, auf die Aussage von Petrus, dann ist es total cool zu sehen, dass Jesus eigentlich hier eine Gegenüberstellung macht. Und zwar sagt er, auf der einen Seite steht der Feigenbaum, der schöne Blätter hat, aber keine Früchte und der deswegen verdorrt. Und dieser symbolisiert stolze Religiosität, falsches Selbstverständnis, Selbstgerechtigkeit, Scheinheiligkeit. Und auf der anderen Seite steht Jesus selbst, der uns durch seine Antwort an Petrus zuspricht, dass wir all das aufgeben können. Und ich möchte euch fragen, warum sollten wir uns denn mit weniger zufrieden geben, wenn wir doch echte Heiligkeit haben können? Wenn Jesus im Kontext dieser Stelle sagt, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei, dann bedeutet es nicht, dass er dir wirklich jeden Wunsch erfüllen wird. Ja, das würde dich im Zweifel auch gar nicht glücklich machen, wenn jeder deiner selbstwichtigen Wünsche teilweise erfüllt werden würde. Jesus sagt hier etwas viel Besseres. Er öffnet dir die Möglichkeit, zu Gott zu kommen und bei ihm innerlich erneuert zu werden. Er möchte dir eine Alternative zu der im Tempel zu beobachtenden Religion aufzeigen, die alles andere in den Schatten stellt. Eine lebendige Beziehung zu ihm, dem Sohn Gottes, die dich von Grund auf verändert, die Scheinheiligkeit in Heiligkeit umkehren kann. Wie großartig ist es? Das, ihr Lieben, ist Himmel auf Erden. Scheinheiligkeit wird in Heiligkeit umgekehrt. Und es ist einfach so genial, dass wir uns von all dem, was von uns so vermutlich erwartet wird, was alles auf uns hineinprasselt, wo wir meinen, wir müssten so sein, um irgendein Bild zu erfüllen, dass wir uns davon freimachen können. Dass Jesus uns davon freimacht. Dass wir ihm einfach unser Herz hinlegen können. Und wie tiefgreifend ist die Veränderung in unserem Leben, wenn wir das verstehen. Wenn wir das verstehen. Wenn wir verstehen, dass bei Jesus im Gegensatz zu allen anderen Religionen auf der Welt, wir nichts tun müssen, um seine Liebe und sein Wohlwollen zu erhalten, sondern dass er uns mit Gnade begegnet und uns in seine liebenden Arme einlädt. Das begeistert mich. Dafür bin ich dankbar und das ist für mich Himmel auf Erden, wo Herzen verändert werden, wo Scheinheiligkeit zu Heiligkeit wird. Und ich möchte euch das bewusst machen, weil das ist oft was, wo wir so als gerade langjährige Christen drüber hinweggehen, aber lass es an dich ran, hak's nicht einfach ab, mach dir bewusst, wie krass dieses Geschenk ist, das Jesus uns an der Stelle macht, wo er uns in eine richtige Heiligkeit reinführen will und das auch vermag zu tun. Und in der Vorbereitung auf die Predigt habe ich viel darüber nachgedacht, wie ich das Thema Scheinheiligkeit für euch in unsere heutige Zeit übersetzen kann. Und ich musste viel an das Lied vom Sein denken. Vom Sein kennt vielleicht der eine oder andere von euch, ist ein Lied von Samuel Harfst, deutscher christlicher Sänger. Und ich finde, dass dieses Lied den Konflikt zwischen Heiligkeit und zwischen Scheinheiligkeit in unserem heutigen Leben so toll aufgreift und so schön zusammenfasst. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, hey Thorsten, wie kriegst du dieses Lied irgendwie in deine Predigt rein? Weil ich wollte es ja nicht vorlesen. Habe ich Mia kontaktiert und sie hat gesagt, Thorsten, klar, wir helfen. Und Mia und Philipp, die werden euch das Lied jetzt vorspielen und das ist wirklich als Vortragslied gedacht. Deswegen haben wir auch keine Lyrics dabei. Und ich möchte euch einladen, euch hinzusetzen, vielleicht die Augen zu schließen und diese Worte auf euch wirken zu lassen. Denn die sind so kraftvoll und es soll der erste Schritt sein, bevor ich danach zum Ende komme, der euch in den Herzenswandel mit reinführen soll und der euch Lust machen soll auf diese Heiligkeit von Jesus.
Thank you. Vor lauter Tun haben wir verlernt zu sein, verlernt zu ruhen, verlieren den Sinn, wackelnden Schein. Seid heilig, denn er ist heilig und versucht nicht heilig zu tun. Seid heilig, denn er ist heilig und versucht nicht heilig zu tun. Vor lauter Wald sehen wir die Bäume nicht. Das Leid der Welt macht uns für den Nächsten blind. Seid heilig, denn er ist heilig im Versuch, nicht heilig zu tun. Seid heilig, denn er ist heilig und versucht nicht heilig zu tun. Seid heilig, denn er ist heilig und versucht nicht heilig zu tun. Das neue Jahr nicht überlebt. Und jeder gute Vorschlag bleibt vergeblich, wenn er nicht in die Praxis übergeht. Seid heilig, denn er ist heilig und versucht nicht heilig zu tun. Seid heilig, denn er ist heilig und versucht nicht heilig zu tun. Seid heilig, denn er ist heilig und versucht nicht heilig zu tun. Seid
danke euch, ihr beiden, für dieses sehr ergreifende Lied. Bin selbst ein bisschen ergriffen jetzt gerade. Ich finde, Samuel Harfst beschreibt Scheinheiligkeit sehr poetisch. Ja? Vor lauter Tun haben wir verlernt zu sein, verlernt zu ruhen, verlieren den Sinn, wahren den Schein. Aber im Kern beschreibt es doch das Problem genauso, wie es ist, oder? Wir verlieren den Sinn und wahren den Schein. Und zu was führt das? Hier möchte ich nochmal das Bild des Feigenbaums kurz aufgreifen. Wir machen Dinge, die gut und richtig sind, die von Weitem betrachtet sogar schön und gesund aussehen können, wie das üppige Blätterdach eines Feigenbaums. In uns ist allerdings eine Wüste und das führt dazu, dass wir innerlich verdorren und dass unser Glaubensleben an diesem Punkt keine Frucht hervorbringen wird. Und das kann in allen möglichen Lebensbereichen auftreten. Dienst du in der Gemeinde nur deshalb, weil es von dir erwartet wird oder weil du Teil davon sein willst, Jesu Königreich zu bauen? Ist deine stille Zeit mit Jesus eine träge Routine? Oder strebst du mit Feuer danach, ihm näher zu kommen? Meinst du es ernst, wenn du deiner Freundin, deinem Freund zu ihrem beruflichen Erfolg oder ihren guten Noten gratulierst? Oder bist du innerlich eigentlich neidisch und zerfressen von Missgunst? All diese Fälle, die ich gerade aufgezählt habe, sorgen dafür, dass du das tust, was von dir als Christ erwartet wird. Aber dein Herz ist eigentlich gar nicht bei der Sache. Und das führt dazu, dass du keine Frucht hervorbringen wirst. Falls du gerade in einem bestimmten Lebens- oder Glaubensbereich das erfährst, wo du das Gefühl hast, ich habe da einfach keine Frucht, da geht nichts vorwärts, dann möchte ich dich fragen, liegt es vielleicht an deiner Herzenseinstellung? Tust du vielleicht einfach irgendwas, aber dein Herz ist nicht dabei? Und die spannende Frage ist natürlich, was können wir dagegen tun? Und das finde ich auch von Samuel Harfs so wunderschön beschrieben in seinem Text. Er sagt nämlich ganz einfach, sei heilig und versuch nicht heilig zu tun. Und diesen Satz möchte ich dir für die kommende Woche mit auf den Weg geben. Reflektiere gemeinsam mit Jesus im Gebet darüber, was dieser Satz für dich bedeutet. In welchen Bereichen deines Lebens du vielleicht heilig tust, aber dein Herz gar nicht bei der Sache ist. Prüfe, wo du in deinem Leben ein Feigenbaum ohne Frucht bist. Und bitte Jesus darum, an dieser Stelle dein Herz zu verändern, neu zu machen, frische Feigen hervorzubringen, frische Früchte hervorzubringen. Und wisst ihr was? Ich glaube, der erste Schritt an dieser Stelle ist, dass du ehrlich zu dir selbst bist. Dass du ehrlich zu dir selbst bist und für dich reflektierst, wo versuche ich heilig zu tun und bin es aber eigentlich nicht. Stellt euch vor, was für einen Unterschied es machen würde, wenn wir alle nicht nur heilig tun, sondern es wirklich sind. Stellt euch vor, mit welcher Leidenschaft wir unseren Glauben leben würden, oder? Stellt euch vor, wie wir als Christen auf nichtgläubige Menschen wirken würden. Und welche Anziehungskraft dieser Jesus auf die Leute hätte, wenn sie das Gefühl haben, ich sehe da was und die Leute sind auch wirklich so. Wie viele Leben verändert werden könnten, wie viele Menschen wir erreichen könnten, ist einfach wunderbar. Und wisst ihr, ich habe so über nachgedacht, was würde mich denn extrem freuen? Und ich habe euch vorhin die kleinen Twitter-Zitate gezeigt und ich fände es so cool, wenn auf Twitter stehen würde, die Christen predigen Wasser, trinken Wasser. Das wäre so genial. Oder wenn dort stehen würde, die Heiligkeit der Kirche ist kaum zu übertreffen. Es geht um Nächstenliebe und es geht um Anbetung von Jesus. Lasst uns alles daran setzen, nach leidenschaftlichen, an Jesus fest verankerten Herzen zu streben. Weg mit der Scheinheiligkeit. Versucht uns nah an Jesus ranzukommen und in der Heiligkeit reinzukommen und so einfach unser Leben komplett neu zu leben. Und ich glaube, wenn wir solche Herzen haben und sie den Menschen zeigen, dann ist es attraktiv für die Leute da draußen. Und dann können wir Menschen für Jesus gewinnen. Und wie genial wäre das? Einfach nur in dem, wie wir unser Leben leben. Das wäre für mich ein wahres Wunder, wenn noch mehr Herzen draußen bekehrt werden würden. Und das wäre für mich Himmel auf Erden. Lass uns noch kurz beten. Heiliger Vater, ich danke dir dafür, dass du einfach so ein genialer Gott bist und deinen Sohn auf die Erde geschickt hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du nicht leidenschaftslos bist, dass du leidenschaftlich bist, dass dir Dinge, die dir auf den Zeiger gehen, dass du die auch angesprochen hast, dass du immer den Menschen aufgezeigt hast, wo wir uns einfach verbessern können und wo wir in eine größere Göttlichkeit reinkommen können. Und ich danke dir dafür, dass du uns auch solche Stellen geschenkt hast durch dein Wort, wie diese Feigenbaum-Thema, in dem wir einfach auch sehen können, wie krass du empfindest, wenn du Scheinheiligkeit siehst, dass es dazu führt, dass du einen Baum verdorren lässt. Und ich danke dir aber dafür, dass du uns diese Alternative aufzeigst, dass du uns zeigst, dass du unser Herz verändern willst. Dass wir bei dir in der Heiligkeit reinkommen können und uns verändern lassen können von dir. Und ich bete dafür, dass wir das wirklich jetzt in diese Woche mitnehmen können, dass wir diesen Satz, sei heilig und versuch nicht heilig zu tun, dass wir ihn an uns ranlassen, dass wir ihn an unsere Herzen dranlassen und dass wir Veränderung erleben. Bete dafür, dass du uns da gnädig bist und uns mit deinem Heiligen Geist leitest und uns offenbarst, wo wir noch näher an dich ranrücken können. Jesus, danke dafür, dass du wunderbar bist und unser Erlöser bist und wir dich anbeten dürfen und dir nachfolgen dürfen. Amen.
wer Jesu tief sich beugen wird. Wessen Hand ist vor dir rein? Himmlische Majestät, alles was groß ist und zählt, wird vor dir bedeutungslos und klar. Und ich lege meine Krone, lege meinen Tag, lege meine Träume, alles was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Wer kann dein Kreuz begreifen? Wer erkennt, was du getan? Maßlos in Reichtum und Würde legtest du ab zur Erde, kamst du als Knecht und wurdest arm. Und ich lege meine Krone, lege meinen Tag, lege meine Träume, alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Und ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, lege meine Träume, alles, was ich hab, vor die Füße Jesu, vor die Füße Jesu. Würdig ist das Land, würdig ist das Lamm auf dem Thron, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm auf dem Thron, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm auf dem Thron, würdig ist das Lamm.
Was für ein Privileg, dass wir gemeinsam Gottesdienst miteinander feiern konnten. Ich hoffe, Gott hat zu euch gesprochen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für diese Woche, die vor euch liegt. Heute ist Palmsonntag, das heißt, es ist so ein bisschen der Auftakt für die stille Woche. Und ich lade dich nochmal ein, ganz bewusst in diese stille Woche hineinzugehen und dich auf Karfreitag und dann natürlich auf Ostersonntag mit einzustimmen. Wir werden Karfreitag gemeinsam eine Andacht feiern können. Das machen wir online am Freitag, selbstverständlich dann um 10 Uhr. Du kannst dich gerne dazu mit reinschalten und diese Andacht mit uns erleben. Ist auch eine gute Gelegenheit, diese Einladung zu dieser Andacht vielleicht weiterzugeben an andere Leute, die in deinem Umfeld sind, ob deine Familie, Freunde, Arbeitskollegen, wie auch immer. Lad sie ein bisschen mehr über Ostern und über das, was Gott für uns an Karfreitag getan hat, zu erfahren. Und dann am Sonntag haben wir wieder ganz wie gewohnt online unseren Gottesdienst um 10.20 Uhr, werden aber darüber hinaus auch eine Präsenz-Osterandacht haben, und zwar nicht wie sonst immer in der St. Theresia, sondern in der St. Antoniuskirche um 10.30 Uhr dann die Ostermorgen-Andacht. Ein bisschen ein anderes Gottesdiensterlebnis. Wie gesagt, wir haben online und Präsenz dann die Andacht, aber woanders. Wenn ihr euch ein bisschen auf diese Osterzeit nochmal besonders vorbereiten wollt in der stillen Woche, wir haben so Impulskarten, da sind für jeden Tag der stillen Woche Gedanken mit dabei. Die haben wir im Gottesdienst hier vor Ort verteilt. Falls du das nicht bekommen hast, entweder weil du hier warst oder vielleicht über deine Hausgruppe, dann kannst du dich bei uns melden und wir können dir auch noch eine digitale Kopie davon schicken, dass du für jeden Tag dieser stillen Woche einen Impuls dann hast. Ich lade dich nochmal dazu ein, dich einer Hausgruppe anzuschließen, wenn du dich gerade eben nicht unter den Leuten gesehen hast, die vielleicht über ihre Hausgruppe diese Karten bekommen haben. Du findest alle Informationen dazu auf der Seite http://connect.hdh-mannheim.de. Da findest du alles, was wir sonst so machen und wie du dich mit uns in Verbindung setzen kannst und dich connecten kannst mit Leuten, die Teil von dieser Gemeinde sind. Dann bleibt mir nicht mehr viel anderes übrig, als euch noch einen Segen zuzusprechen. Wenn ihr gerade zu Hause seid, dann dürft ihr gerne mit mir aufstehen, beziehungsweise ich stehe schon hier und ich lese euch einen Segen vor aus 2. Korinther 13. Und da heißt es: Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete stille Woche. Bis nächsten Sonntag dann.